Heute gehen wir in unserer Rubrik Geschichte über 2000 Jahre zurück und blicken auf eine Gruppe von Menschen, die ihren heute üblichen Begriff von außen bekamen, die Kelten. Klischees, falsche Zuschreibungen von Kulturphänomenen aus späterer Zeit und vor allem viele vage Vermutungen. Das hat sich bei vielen von uns im Gedächtnis festgesetzt. Dass sich ganz unterschiedliche Völker zwischen Irland und der Türkei zwischen 800 und 100 vor Christus unter diesem Namen Kelten versammeln, nicht nur die Gallier, die wir aus den Asterix-Comics kennen, mit diesem Faktum werden wir konfrontiert, wenn wir uns Vergangenheit aus der Nähe anschauen. Mein Name ist Harald Asel.
Das, was Asterix beschreibt, ist gar nicht so schlecht für die spätkeltische Zeit, also für die Zeit, als Caesar Gallien erobert hat. Da spielt es ja, also Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus. Da haben die Autoren also für einen Comic schon recht gut archäologisch und historisch recherchiert. Aber die Zeit, die ich erforsche, das ist so das 6., 5. Jahrhundert vor Christus, auch die Zeit des Glaubergs, der Heuneburg, und da sieht die Welt anders aus, die keltische Welt.
Sagt der Krause, Landesarchäologe von Baden-Württemberg, und er hat auch schon zwei Ortsnamen genannt, an denen viel gegraben wurde und wir Laien uns sehr konkrete Bilder von den Kelten machen können. Einmal die Heuneburg im württembergischen Oberschwaben, zum anderen der Glauberg in Hessen. Genauer in der Wetterau. Nach halbjähriger Umbaupause ist das Museum Keltenwelt am Glauberg seit Anfang März wieder geöffnet. Dazu gleich mehr. Zunächst lässt sich meine HR-Kollegin Yvonne Koch von Frank Ferse, Museumschef des von der Au-Museums Fulda, erläutern, was wir an positiven Klischees von den Kelten über Bord werfen müssen.
Wir wissen, dass es zur keltischen Zeit schon sehr massive Eingriffe in die Natur gegeben hat. Das heißt, so ein bisschen diese Vorstellung, die Kelten hätten jetzt noch so im Einklang mit der Natur gelebt, das ist eigentlich nicht richtig. Dieser Eingriff in die Natur ist also schon ganz wesentlich gewesen. Also man kann deutliche Übernutzungstendenzen auch in der Natur schon nachweisen. Es hat sogar schon kleine industrielle Bereiche gegeben, etwa in Bad Nauheim zur Salzgewinnung oder im Lahn-Dill-Gebiet zur Eisengewinnung.
Nicht kleckern, besser klotzen, das scheint die Devise bei den Kelten gewesen zu sein. Denn bei den systematischen Untersuchungen sind die Archäologen überall auf Schlackebrocken, Eisen und Ofenreste gestoßen. Und das lässt auch das Forscherherz der ehemaligen Direktorin vom Keltenmuseum Glauberg, Vera Rupp, höher schlagen.
Wir haben inzwischen bald 200 Fundstellen, wo man jetzt wirklich sieht, dass in diesem Raum ein Hotspot der Eisengewinnung nördlich der Alpen war. Das ist komplett neu, das ist total spannend, weil diese Forschungen ja jetzt erst am Anfang sind.
Viel Eisen bedeutet aber nicht nur bessere Geräte, sondern auch ein wichtiges Handelsgut. Und mit dem im Gepäck sind die Kelten etwa ab dem 4. Jahrhundert vor Christus gewandert. Und die reiselustigen Kelten sind ziemlich rumgekommen. Italien, Griechenland, sogar bis in die Türkei. Um zu handeln, aber auch um sich weiterzubilden.
Man lernt andere Sitten, andere Gebräuche kennen. Einige kehren zurück und bringen diese Ideen, die sie da kennengelernt haben, auch in die Heimat wieder zurück. Und ab dieser Zeit entwickelt sich die keltische Kultur hier bei uns nochmal ganz anders. Es kommt zur Entwicklung eines Münzwesens. Es kommen neue Spezialhandwerke wie die Glasherstellung stärker mit dazu. Es werden große stadtartige Siedlungen, die sogenannte Oppida, aufgebaut.
Und offenbar kamen die Kelten bei diesen Reisen auch auf eher unschöne Ideen. In Bad Nauheim und Limburg-Eschhofen sind die Archäologen nämlich auf Reste von Hand- und Fußfesseln gestoßen, verrät Frank Ferse.
Wir konnten jetzt vor kurzem auch so ein Stück weit erste Hinweise auf einen Sklavenhandel nachweisen. Das heißt also, dass möglicherweise als Gegengabe aus den keltischen Gebieten in den Mittelmeerraum auch Sklaven verhandelt worden sind.
Die Keltenwelt am Glauberg, das ist Forschungszentrum Archäologischer Park und Museum. Sonja Fouraté blickt mit uns jetzt genauer hin.
Kelten. Von diesen wilden, todesverachtenden Widersachern der Römer haben Sie sicher schon gehört.
Mit diesen Worten begrüßt ein neuer Audioguide die Besucher der Keltenwelt am Glauberg. Besonders stolz ist das Team auf den neuen Eingangsbereich in die Dauerausstellung. Vorher gingen die Besucher an Wänden voller Zitate über den Glauberg vorbei. Jetzt tauchen sie direkt in die Welt der Kelten ein, erklärt Museumsdirektor Markus Kosfeld.
Man wird in die Keltenthematik eingeführt dadurch, dass erklärt wird, was bedeutet Kelte eigentlich, wo kommt der Begriff her. Man wird eingeführt in die Kunstgeschichte, man bekommt also einen Eindruck davon, wie definieren wir als Archäologen überhaupt die keltische Kultur. Es wird eine Karte vom Glauberg gezeigt.
Zusätzlich zum Audioguide gibt es unterhaltsame Kurzfilme zum Leben der Kelten und vieles mehr. Mittelpunkt der Dauerausstellung selbst bleibt die berühmte Statue des Keltenfürsten, aber eben in moderner Umgebung, sagt Markus Kusfeld.
Insgesamt wirkt alles ein wenig frischer und luftiger in der Ausstellung als vorher. Wir wollen einen wissenschaftlichen, einen archäologischen Blick auf die Keltenthematik werfen und damit eben auch vermitteln, woher wissen wir eigentlich das, was wir wissen über die Kelten.
Wieder zugänglich ist jetzt auch das große Panoramafenster des Museums mit Blick auf den rekonstruierten Grabhügel.
Keltenwelt am Glauberg. Da gibt es auch viele Veranstaltungen vom Geocaching zum Binsenkörbchenherstellen, Astronomienächte und ja auch klassische Vorträge über den neuesten Stand der Forschung nordöstlich von Frankfurt am Main nahe der A45. Stichwort Forschung. Kehren wir noch einmal nach Baden-Württemberg zurück zu Dirk Sachse. Alle literarischen Beschreibungen der Kelten stammen ja von ihren Gegnern, den Römern. Und wie verhalten sich dazu die heutigen Forschungsergebnisse?
Also diese klassischen Beschreibungen der Kelten als wilde, gefährliche, auch für Rom oder auch für Griechenland, bedrohliche Völker und Kriegerscharen, die stammen frühestens dann aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, aber überwiegend aus dem 3., 2., 1. Jahrhundert vor Christus. Und da waren in der Zeit natürlich auch durch die keltischen Wanderungen diese nördlichen Völker auch tatsächlich eine Bedrohung für Rom zum Beispiel. Rom ist ja 387 vor Christus auch eingenommen worden von Kelten. Für diese frühe Zeit, für diese frühkeltische Zivilisation, da sieht die Welt tatsächlich ganz anders aus. Bei solchen Städten wie dem Glauberg oder bei der Heuneburg hat man sehr komplexe Gesellschaften mit Arbeitsteilung, mit sehr entwickeltem Kunsthandwerk, mit stadtartigen Siedlungen auch schon, mit sehr reichen Gräbern und so weiter. Also eine sehr entwickelte Kultur, die sich von den Etruskern und den Griechen in der Zeit zwar unterschied, aber tatsächlich auch auf dem Weg dahin sich befand, sowas wie eine Hochkultur zu entwickeln.
Und Dirk Sachse, Landesarchäologe von Baden-Württemberg, sagt uns noch knapp, wie die Kelten gewohnt haben und wie sie sich kleideten.
Also Steinbauweise ist tatsächlich für die keltische Epoche eher ungewöhnlich. Nach dem Einfluss der Römer, da kommt dann sowas in Gallien auch auf. Aber normalerweise sind das Fachwerkhäuser, also Holz-Lehmbauten, die auch sehr groß sein können, die auch repräsentativ sein können. Aber Steinhäuser haben sie nicht. Die Kleidung, also diese klassische keltische Kleidung mit Hosen bei den Männern, das ist eine relativ junge Erscheinung. Das kommt eigentlich erst so in der frühen Eisenzeit, also in der frühkeltischen Zeit, soweit wir wissen. Da gibt es auch die ersten Darstellungen, Funde von Hosen, die man tatsächlich in Gräbern oder sowas gefunden hat, gibt es aus der Zeit bei uns im Raum nicht. Bei Frauen ist die Tracht ohnehin eine andere. Da gibt es Darstellungen, die tragen also Kopfbedeckung und relativ weite Gewänder, Schulterumhänge, ähnlich auch wie man es von den Etruskern kennt oder auch aus dem griechischen Bereich. Und bei den Männern ist in dieser frühen Zeit, also noch im 6., 5. Jahrhundert, gibt es tatsächlich Männer, die eher mit Kleidern dargestellt sind oder mit rockartigen, vielleicht wie man es in Schottland dann noch hat, dargestellt sind.
Es bleibt eine Frage. Was haben sie gegessen, die Kelten? Das sollte doch zum Schluss von Vergangenheit aus der Nähe betrachtet nicht fehlen. Da überrascht mich die frühere Direktorin der Keltenwelt am Glauberg, Vera Rupp.
In Bad Nauheim hat man nicht nur Knochen gefunden von Rind, Schaf, Ziege und von Schwein, sondern auch Hundeknochen mit Spuren daran, dass die Knochen zerteilt wurden. Und man kann eben deshalb auch annehmen, dass auch Hundefleisch gegessen wurde.
Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.